Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. Mit Blockbit gibt es in Österreich einen internationalen Player in Sachen Kryptosteuern, der mit seiner Software Kunden dabei hilft, korrekt Steuern für Bitcoin und Co. zu bezahlen. Das Scale-Up rund um CEO und Mitgründer Florian Wimmer ist bereits eine Aktiengesellschaft und zeigt klare Ambitionen, einmal einen Börsengang zu machen. Und genau darüber wollen wir heute mit Florian Wimmer sprechen und heißen ihn dazu auch gleich herzlich willkommen im Podcast. Hallo Florian.
Hallo Jakob, freue mich hier zu sein.
Genau, starten wir mal bei Blockbit selbst. Da kennen natürlich viele, vielleicht noch nicht alle Zuhörerinnen. Ihr seid 2017 als Krypto-Startup in Linz gestartet. Habt ihr euch keine einfache Branche ausgesucht? Wie schwer oder wie leicht war es, Blockbit seither aufzubauen?
Ja, das ist die Frage natürlich, was ist eine einfache Branche? Ich glaube, wir sind wirklich so hohes Risiko, hohe Upside an der Spitze der Innovation. Ja, damals 2017, wie halt der Kryptomarkt geboomt ist, haben sich da einige Unternehmen etabliert. Wir waren eins davon. Sind dann gleich mal reingestartet in den Bärenmarkt. Ja, 2018 ging sie dann gleich runter und waren mal so 2,5 Jahre Kryptowinter, wie man so schön sagt. Also das war sicher schon mal die erste Härteprobe. Inzwischen haben wir das jetzt zweimal hinter uns. Ja, war ja dann 21, 22 wieder genau das Gleiche. Hat man einiges gelernt, ist sicher schwierig in dem Sinne, dass man ja strategische Entscheidungen treffen muss und sehr wenig weiß, weil es einfach nichts zu Vergleichendes gibt. Und wir haben zum Glück wirklich starke Unterstützer gehabt, auch durch die erste Finanzierungsrunde, die wir sehr früh gemacht haben. Vielleicht dazu später ein bisschen. Ich würde sagen, inzwischen ist einmal dieses Tal überschritten, wo man wirklich dann Existenzängste haben muss, definitiv.
Alles klar. Wo steht ihr mit Blockbit heute und vor allem, was sind die Treiber des Geschäfts für euch?
Wo stehen wir heute? Wir sind knapp über 30 Mitarbeiter, glaube ich, eine sehr, sehr gute Größe, die wir auch gar nicht so sehr aufblasen wollen. Das ist das Schöne am Software-as-a-Service-Business. Haben jetzt dann ein Level an Cashflow und Größe erreicht, wo man sagt, wir stehen sehr stabil da, daher auch eben die ersten Gedanken in Richtung, wohin kann es dann auch langfristig gehen. Wir sind in 9 Ländern aktiv. Es kommt jetzt dann im September das 10. Land dazu, Italien. Und aktuell würde ich sagen, noch so 80% getrieben vom Endkundengeschäft. Das heißt wirklich B2C, die Lizenzen, die unsere Nutzer kaufen, um die Software auch zu nutzen. Seit Neuestem sind wir aber auch im B2G, also Government, tätig. Das heißt, wir lizenzieren unsere Software an Behörden. Das hat jetzt tatsächlich Fahrt aufgenommen mit der neuen Regulatorik. Immer mehr Fälle, einfach der Bedarf an Software, um Daten zu verarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass sich auch dieser Anteil am Umsatz dann in den nächsten Jahren immer mehr in diese Richtung auch verschieben wird.
Okay, damit sind wir auch gleich bei den USPs, die man so als Firma braucht, um sich am Markt differenzieren zu können. Ist der USP dieses Government-Business mittlerweile?
Kommt sicher hin, ist ein bisschen so das Ergebnis des USPs, das wir uns aufgebaut haben. Also wir haben wirklich damals von eigentlich Tag 1 gestartet mit Compliance, ist einfach wichtig. Das ist ein sehr, sehr komplexes, aber wichtiges Thema, wenn man einen Fehler macht, hohe Strafen. Ja. Steuern sind halt leider so ein Thema, das sich keiner aussuchen kann, aber man muss es irgendwie bewältigen. Und das zweite war eigentlich so die Usability. Ja, das muss auch nutzbar sein für jemanden, der kein Steuerberater ist, der nicht tech-affin ist. Und damit haben wir gestartet. Das war dann anfangs ein bisschen frustrierend, weil der Mitbewerber uns geschwindigkeitsmäßig ein bisschen überholt hat. Die sind raus mit Marketing und haben halt eine Software gebaut. Aber was halt da rauskam, konnte keiner beweisen, dass das stimmt. Und wir waren sehr, sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Jetzt sehen wir seit 1,5 Jahren, dass sich das Blatt ein bisschen wendet, dass eben wir die sind, die dann auch die Behördendeals bekommen, weil wir eben die Software so aufgebaut haben, offengelegt haben, keine Blackbox sind, eben aus dieser Compliance-First-Schiene kommen. Und das wird einfach auch mit der Regulatorik immer, immer wichtiger werden. Das heißt, dieser USP, und wir haben das im Kryptomarkt schon öfter gesehen, ja auch bei den Finanzdienstleistern, Börsen, irgendwann kommt die Regulierung und dann wischt es mal 80% der Anbieter vom Markt weg. Das sieht ganz cool aus für uns aktuell.
Alles klar. Und ihr seid ja auch ein bisschen tätig dabei, was den Mitbewerb angeht. Ihr habt ja auch 2 Firmen sogar zugekauft in Europa.
Genau, das ist das Schöne, sage ich mal, an diesem Kryptozyklus, wo man sagt, sehr volatil, gibt es dann wieder schlechte Zeiten, wieder sehr gute Zeiten. Wenn man es schafft, dann auch diese schlechten Zeiten zu überstehen und auch das Backing hat, dann kann man da, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann auch sehr, sehr günstig zukaufen. Das haben wir mit einem deutschen und einem Schweizer Mitbewerber gemacht und ist natürlich auch going forward potenziell eine Strategie, die wir weiter verfolgen werden, M&A, und da natürlich auch eines der Themen, warum der Börsengang spannend sein könnte.
Jetzt sind wir auch gleich beim Thema Börsengang. der Startpunkt, zumindest jetzt aus meiner Sicht, war möglicherweise 2021, denn da habt ihr als Aktiengesellschaft umfirmiert. Warum habt ihr euch da damals vor ungefähr 3 Jahren für diesen Schritt entschieden?
Ich würde fast sagen, der Startpunkt war schon 2018. Wir haben damals den ersten österreichischen Security Token Sale gemacht. Also wir haben unsere Finanzierung nicht so klassisch Pre-Seed, Seed, Series A gemacht, sondern wir haben damals tatsächlich von 55 Privatinvestoren 2,5 Millionen eingesammelt und das war schon ein bisschen so Crowdfunding-mäßig mit einfach dem Hintergedanken, wir haben den perfekten Case, so viele Shareholder wie möglich an Bord zu holen. Denn mit unserem Produkt sind unsere Kunden Investoren, risikoaffine Investoren, ja, die sind in Krypto, die haben diese Affinität dafür. Das sind natürlich dann auch die Leute, die damals ICOs gekauft haben, die wahrscheinlich auch in Aktien drin sind. Das ist genau die Zielgruppe, die dann potenziell auch unsere Aktie auf der Börse mal kaufen wird. Und umgekehrt sind alle Investoren, die unsere Aktie halten, auch potenzielle Kunden. Das heißt, dieser Flywheel-Effekt, dieses Gegenspiel ist einfach in unserer Branche perfekt. Und es ist für uns einfach ein Marketinginstrument. Das war diese größte Entscheidung. Ja, wenn man mal gelistet ist, dann hat man einfach diese Aufmerksamkeit. Man ist Gesprächsthema, man hat Emotionen drin, die Leute reden und sind natürlich, wenn sie selbst auch finanziell incentiviert sind, dass es dir gut geht, auch als Ambassador da draußen unterwegs und verbreiten deinen Namen.
Okay, das heißt, die empfehlen euch weiter, supporten euch, wo es geht.
Genau.
Alles klar. Und dann aber 2021 eben dann als AG-Aktiengesellschaft die Firma quasi umstrukturiert. Warum habt ihr das damals gemacht?
Grundsätzlich waren wir damals an einer Größe, wo es einfach dann auch schon sinnvoll war. Vorher waren wir einfach zu klein, das Stammkapital aufzubringen, beziehungsweise einfach auch die zusätzlichen Ressourcen mit Wirtschaftsprüfung und so weiter aufzustellen. Es war dann im Zuge der Series A 2021, wo wir 8,5 Millionen Euro eingesammelt haben, unter anderem auch von externen Investoren innerhalb Europas, aber außerhalb des Dachraums. Und da war es dann einfach auch so der Schritt ein bisschen so, jetzt wollen wir als Firma ein bisschen seriöser wirken. Ja, die österreichische GmbH kennen nicht viele, eine AG, ein Joint Stock Company. Das ist schon besser, wenn man da nach außen auftritt. Und wir hatten natürlich auch durch diesen Security Token Sale einen Cap Table, der potenziell dann schon sehr groß war. Wir haben damals tatsächlich vorgesehen, dass sollten wir mal in eine AG umwandeln, diese Security Token in echte Aktien gewandelt werden. Das ist dann auch passiert und haben dann ja knapp 100 Aktionäre gehabt initial und das ist halt mit einer GmbH einfach nicht mehr zu bändigen.
Alles klar. Das heißt, da gab es spezifische Gründe dafür, aber eine AG ist ja dann natürlich in weiterer Folge auch bestens dafür geeignet, mal so einen Börsengang, so ein IPO zu machen. Vielleicht so mal prinzipiell gefragt, was sind deine Gedanken zum IPO? Ist das letztlich das große Ziel?
Also für mich persönlich ja. Es gibt natürlich einige Exit-Szenarien für uns, auch als Firma potenziell an traditionelle Unternehmen oder auch an große Börsen, zum Beispiel im Kryptomarkt, dann irgendwann zu verkaufen. Ich sehe uns aber mit unserem Angebot als sehr neutralen Player. Ja, also so ziemlich jeder, der nicht der direkte Mitbewerber ist im Ökosystem, ist potenzieller Kunde oder Partner von uns, weil das Thema einfach jeden belangt. Und wenn ich verkaufe, dann bin ich eingefärbt und dann verschließe ich mir sehr viele Türen. Wenn ich jedoch an die Börse gehe, dann lasse ich mir diese offen und ermögliche auch eben diesen ganzen potenziellen Ambassadors, Kleininvestoren, Kunden auch zu investieren. Also wie gesagt, für mich immer noch das größte Thema, dieses Marketinginstrument, da einfach auch durch das Listing diese Aufmerksamkeit zu bekommen, Visibilität. Natürlich die Liquidität für die Investoren. Irgendwann muss man denen auch mal die Möglichkeit geben zu verkaufen, wenn sie wollen. Es gibt es doch schon 7 Jahre. Das heißt, die ersten sind schon sehr lange dabei. Das ist natürlich auch etwas, das mitschwingt. Das will man ermöglichen. Und das Thema M&A, wie schon angesprochen, ist schwer planbar. Solche Möglichkeiten ergeben sich dann teilweise sehr kurzfristig. Und man muss dann einfach auch die Möglichkeit haben, das zu finanzieren. Und das kann man jetzt natürlich verschiedenes machen. Man kann auch einen VC an Bord holen mit einer Option, die man dann abgreifen kann, bei einer gewissen Bewertung Geld reinzunehmen. Aber über das öffentliche Listing ist es natürlich noch besser, weil du eigentlich zu jeder Zeit sehr schnell Kapital über den öffentlichen Markt aufnehmen kannst, um so etwas kurzfristig zu bezahlen. Und das ist natürlich der Vorteil dann auch gegenüber jedem Mitbewerber, der da vielleicht auch mitbieten will.
Okay, also es gibt viele gute Gründe, so ein IPO zu machen, sich listen zu lassen. Gehen wir es vielleicht nochmal kurz durch. Du hast das jetzt eigentlich schon genannt. Aber das eine ist ja, einen Exit zu ermöglichen. Das bedeutet, die Investoren, die bei euch in den letzten Jahren an Bord gekommen sind, die sich vielleicht so einen Security-Token mal gekauft haben, die hätten dann die Möglichkeit, infolge so eines IPOs oder auch danach zu verkaufen. Ist das ein Hauptgrund, warum man das machen sollte?
Definitiv. Also soll man machen, eine gute Story zu schreiben, schadet nie. Geht es wieder um einfach die PR, Visibilität, aber natürlich auch in Folge die Investoren einfach ja zu befriedigen. Ich meine, die haben investiert, um mehr Geld zu machen. Das ist halt einfach der Hauptgrund, warum jemand investiert. Das sollte man auch ermöglichen, wenn die Zeit passt, wenn die Gegebenheiten auch hier sind, das Unternehmen sich richtig entwickelt, dann muss man irgendwann mal diesen Schritt auch wagen.
Alles klar. Und wenn man dann an der Börse ist, kann man natürlich auch neues Geld raisen. Wahrscheinlich der zweite wichtige Hauptgrund, oder?
Genau. Also ich würde mal sagen, der zweite ist wahrscheinlich wirklich dann die Visibilität und auch die Zugänglichkeit. Also wir kriegen wöchentlich Anfragen aus unseren Kunden. Bring dir mal einen eigenen Token raus. Kann man bei euch irgendwie investieren? Also wir sind halt in dieser Krypto-Community, wo jeder in alles investieren will, was irgendwie vielversprechend aussieht. Das können wir aktuell nicht ermöglichen. Und das ist so, dass das wollen wir gerne ermöglichen, weil aus unserer Sicht sich da eben so ein Netzwerkeffekt sehr, sehr schnell etablieren kann. Und dann der dritte Punkt ist natürlich, gegebenenfalls Kapital aufzunehmen, wenn sich eben so Opportunities ergeben. Also das sind definitiv drei Gründe, die ich sonst nicht machen kann.
Alles klar. Welche Erwartung habt ihr an einen Börsenplatz? Was muss der für euch hergeben? Was muss der können, damit sich das für euch auszahlt?
Also es muss eine gewisse Visibilität da sein, vor allem bei unserer Zielgruppe. Also wir sind jetzt noch sehr dominant im Dachraum. Ich würde mal sagen, so 80% unserer Kunden kommen aus dem Dachraum. Die müssen einfach eine sehr einfache Zugänglichkeit haben zu diesem Börsenplatz. Was brauche ich? Ich brauche Liquidität. Das ist ganz wichtig. Das hängt natürlich dann vielleicht noch mehr mit dem Market Maker zusammen, mit dem man zusammenarbeitet. Aber das ganze Gespann, also alle Stakeholder, die da involviert sind, das muss einfach passen. Wenn ich die beiden Sachen habe, dann würde ich sagen, das ist schon das Wichtigste. Bei uns vielleicht auch ein bisschen besonders. Wir haben ja unsere Aktien rechtlich schon Blockchain-ready gemacht. Das heißt, auch in unserer Satzung und mit dem Firmenbuchrichter auch abgestimmt, zählt eine Übertragung eines Token auf der Blockchain, der die Aktie repräsentiert, als eine rechtsgültige Zessierung. Und wir wollen unseren Investoren, die sehr wahrscheinlich dann auch sehr viel aus dem Kryptobereich kommen, auch die Möglichkeit der Self-Custody geben. Das heißt, du kannst unsere Aktien auf deiner Wallet halten. Du brauchst kein Bankdepot. Aber traditionelle Investoren genau diese Möglichkeit geben. Das heißt, ein bisschen so hybrid, das Alte mit dem Neuen verbinden. Und das wäre natürlich dann eine tolle Sache, wenn man sagt, man kann beides anbieten. Man kann das eben traditionell, aber auch neuwertig anbinden. Und man muss ja nicht sagen, man listet nur auf einer Börse. Man kann ja auch sagen, man listet auf mehreren Börsen oder auf Börsen und Brokern. Vielleicht geht es irgendwann mal tatsächlich in den dezentralen Bereich, wo man sagt, ich mache einen Liquiditätspool auf Uniswap. Da sind wir noch lange weg. Das ist rechtlich und regulatorisch und KYC noch sehr schwierig. Aber das ist natürlich so, dass das große Ziel, wo wir dann mal in 15 Jahren hinwollen.
Alles klar. Seht ihr euch eigentlich vorrangig als Kryptounternehmen oder als Softwareunternehmen?
Ich würde sagen, wir sind ein RegTech. Das ist eigentlich so das, was uns am besten trifft. Also so Unterkategorie des Fintech, das ist das RegTech. Wir machen Regulatorik-Software. Wir sind aus dem Krypto-Bereich gestartet, aus der Nische. Wir unterstützen aber inzwischen einfach auch Derivate, Edelmetalle. Das Einzige, was wir erst in einer Beta-Version unterstützen, sind wirkliche Aktien mit all den verschiedensten Happenings, Stocksplits, Dividendenauszahlungen und so weiter. Da wird es dann sehr komplex. Aber das Ziel ist, dass wir mit unserer Software die Steuerberechnung und Steueroptimierung über alle Assetklassen anbieten. Das heißt, wir werden immer mehr weggehen von, wir sind ein Kryptounternehmen. Und ich würde selbst nie als Kryptounternehmen bezeichnen, muss ich auch sagen, sondern wir sind halt wirklich ein RegTech-Softwareunternehmen.
Okay, also Steuersoftware für quasi alles, worin man investieren kann. Edelmetalle, Aktien, was es sonst noch gibt, Anleihen, Immobilien.
Genau, inzwischen wird ja auch die Gesetzgebung immer mehr angepasst. Ich kann ja inzwischen in Österreich zum Beispiel auch Kryptogewinne mit Aktienverlusten ausgleichen und umgekehrt. Da ist es natürlich wichtig, dass ich das alles in einem Tool abbilden kann.
Okay, alles klar. Und du hast gesagt, das ist jetzt natürlich jetzt ganz stark im Dachraum. Wiener Börse, naheliegende Frage, interessant für euch?
Natürlich, ist der Heimatmarkt, ist die Heimatbörse, ist spannend für uns. Ich glaube, man kann auf jeder Börse erfolgreich listen. Ich glaube, man kann vor allem in unserem Fall sehr viele Leute dann dazu bewegen, zur Wiener Börse zu gehen, die vielleicht vorher noch gar nicht dort waren, weil es eine ganz neue Zielgruppe ist. Wenn natürlich dann auch das Thema Liquidität und so weiter passt, das glaube ich, erarbeitet man dann auch gemeinsam mit der Börse. Man muss da einfach die Voraussetzungen schaffen. Wie gesagt, schon Market Maker. Ich glaube, das Timing muss passen. Also es muss einfach alles zusammenspielen. Dann definitiv eine Option, ja.
Alles klar. Wir haben in den vorherigen Folgen von IPO Spotlight schon viel gehört, wie sich Unternehmen auf den IPO vorbereiten. Da geht es um die Investor-Story, um internationale Rechnungslegungsstandards. Ist das auch schon alles Thema bei euch, alles schön Arbeit?
Ja, definitiv. Also seit wir in die AG umbegründet haben, haben wir eigentlich die internen Prozesse so aufgesetzt, dass das alles konform ist für einen Börsengang. Also was Finanzierung anbelangt, was der gesamte rechtliche Rahmen anbelangt. Also wir wären rechtlich und prozessmäßig ready, heute auch schon das zu machen. Es muss dann das Timing passen, es müssen die Stakeholder passen, es muss die Story passen. Da gehört einfach einiges zusammen. Wir schauen mal, wie sich das vierte Quartal ist, entwickelt im Markt. Ja, also wir sind dann trotzdem sehr marktgetrieben, unsere Investorenbasis sehr abhängig davon, wie auch der Kryptomarkt funktioniert. Wenn das runtergeht, dann ist wahrscheinlich ein schlechter Zeitpunkt zu listen. Wenn das raufgeht und alle euphorisch sind und ein bisschen das Portfolio diversifizieren müssen, dann ist es natürlich toll, wenn man da eine Möglichkeit bietet, auch bei uns zu investieren. Also das muss alles zusammenpassen. Wir können uns so gut wie möglich darauf vorbereiten, von rechtlicher Seite, von technischer Seite, schon frühzeitig mit den Partnern und Börsen natürlich auch ins Gespräch gehen, dass man dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt, in ein paar Wochen den Schalter umlegen kann. Also das wäre so das Optimum.
Also Optimum für euch, ich weiß nicht, Bitcoin ist auf 100.000 und dann schnell Börsengang durchziehen.
Genau, es spiegelt sich alles in unseren Geschäftszahlen wieder. Der Hockeystick fängt gerade an zu wachsen. Dann hat man natürlich eine tolle Story, vielleicht noch ein paar Deals in der Tasche, die man dann verkündigt. Das geht ja dann über mehrere Monate, wo man diese Story dann aufbaut. Und man muss natürlich dann auch danach abliefern. Also das ist schon, das muss einem bewusst sein, glaube ich, wenn man an der Börse ist. Und das kennen wir jetzt aus dem Krypto-Geschehen sehr gut. Ja, man listet den Token, man hat Aktivität und man muss aber natürlich Shareholder natürlich auch bespielen. Ja, Updates, es muss eine gute Story sein, auch nachhinein. Also es wird sicher viel, viel stärker dann sein als jetzt mit dem kleinen Shareholder-Kreis, um da einfach auch natürlich, wenn man mal einen öffentlichen Preis hat, ja, die Story zu wahren und zu schauen, dass man eine schöne grüne Kurve zeigt.
Alles klar. Als Softwareunternehmen sind internationale Investoren, wahrscheinlich vor allem US-Investoren, natürlich auch interessant. Jetzt habe ich kürzlich gelernt, an der Wiener Börse gäbe es die Möglichkeit, über die, jetzt wird es quasi kompliziert, über die 144a-Regulierung der SEC, also der US-Börsenaufsicht, kann man offenbar US-Investoren an Bord holen, trotzdem den IPO an der Wiener Börse machen. Das wäre dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe für mich, oder?
Ja, absolut. Also wir haben bislang tatsächlich US-Investoren immer ausgeschlossen, auch ein bisschen bedingt damit, dass wir eben jetzt von der Regierungsseite und Government-Seite, da ist natürlich erwünscht, dass man europäische Software nutzt, auch den europäischen Kapitalmarkt ein bisschen fördert. Also wenn man sich da von US-Investoren rauskaufen lässt oder vielleicht sogar eine Mehrheit hat oder genug Stimmrechte hat, dann ist das ein Blocker. Wenn man natürlich mal public geht und IPO macht, dann will man alle an Bord lassen, die nur möglich sind. Das wäre natürlich auch für alle anderen Aktionäre sehr gut, wenn US-Investoren investieren könnten. Da ist sehr viel Geld da. Tolle Sache. Also muss ich auch sagen, wusste ich jetzt nicht. Macht es natürlich nochmal attraktiver.
Vielleicht so zum Markt selbst, in dem ihr euch bewegt. Werte eigentlich das erste, sage ich es, Krypto-Unternehmen, das den IPO macht? Oder gibt es schon andere, möglicherweise große Vorbilder, wo man sagt, die haben das geschafft, als Kryptounternehmen so richtig public zu gehen?
Also in unserem Segment jetzt der Krypto-Regtechs, ja, also Steuertools und so weiter, gibt es tatsächlich noch keinen. Es gibt ein paar sehr hoch bewertete Mitbewerber aus den USA, die 2021 im Milliardenbereich bewertungsmäßig Kapital aufgenommen haben. Da hat es aber noch keiner irgendwie an die Börse geschafft. Wir haben einen großen, ja, im Kryptobereich, das ist Coinbase. Coinbase ist an die Börse gegangen. Ich würde mal sagen, zum richtigen Zeitpunkt, als wirklich alles hochgehypt war, ich habe es mal nachgerechnet, mit einem 127er Umsatzmultiple der Bewertung, da würde dir niemand Geld geben im VC-Bereich für so eine Multiple, aber an der Börse ging es dann, sind jetzt inzwischen natürlich seitdem knapp 40% gefallen. Ich muss sagen, ich hätte lieber eine andere Story, ich würde eher mit einer geringen Bewertung an die Börse gehen und dann die Bewertung an der Börse steigen sehen. Aber das ist natürlich, also die haben es geschafft, das hat ihnen auch sehr viel gebracht, sage ich mal, jetzt in ihrem Bereich. Es ist eine gewisse Seriosität. Wenn man an der Börse ist, dann wurde man geprüft. Also da muss man ja doch einiges vorlegen und das muss alles sauber sein. Das hoffen wir uns natürlich auch, also für die Marke, für die Brand noch einen extra Vertrauensstempel zu bekommen, wenn man öffentlich gelistet ist. Und wenn man der Erste ist in einem Bereich, natürlich auch umso attraktiver, weil bei der Nummer 2, Nummer 3 ist wahrscheinlich dann das Interesse nicht mehr so hoch.
Also für euch absolute Chance da, als erstes Crypto-Reg-Tech-Unternehmen wahrscheinlich der Welt an die Börse gehen zu können. Das wäre mal eine spannende Story, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube, wir haben ein bisschen so immer die Ambition, als Pioniere davor zu gehen. Erster Security-Token-Offering, dann auch diese Umfirmierung in die AG. Gibt es auch noch nicht viele im Crypto-Space. Und jetzt dann natürlich das Listing. Also wir sind da nicht irgendwie ängstlich, da auch der Erste zu sein.
Alles klar. Noch eine letzte Frage zum europäischen Marktumfeld. Jetzt gibt es ja die MiCA-Regulierung, also Market in Crypto-Assets. Ist das auch ein Wegbereiter für euch, um dem ganzen Thema noch mehr Seriosität zu geben?
Absolut. Also ganz, ganz wichtig, vor allem einfach auch für institutionelle Anleger in den Markt zu investieren. Es braucht einfach die Regulatorik, um eine Seriosität zu gewährleisten, um auch den Investorenschutz zu gewährleisten. Das macht Mika jetzt, ist ein erster Schritt. Es folgen noch sehr viele weitere. Mika selbst beeinflusst unser Geschäftsmodell jetzt nicht so stark, aber ist ein Wegbereiter einfach potenziell auch, bei einer Liste Investoren an Bord zu holen, die sich vorher nicht über das Thema getraut haben. Mit DAG 8 und CARF, das sind dann so die nächsten, die mit 2026 kommen. Da geht es dann auch um die Auskunftsrichtlinien, wo die Börsen dann die Nutzerdaten, Transaktionsdaten der Behörden übermitteln müssen, wo wir erwarten, dass die Steuercompliance durch die Decke geht. Das ist dann für uns das, was wirklich dann auch das Geschäft wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark treiben wird. Und das könnte natürlich gut zusammenpassen mit einer Story in Richtung auch dann IPO.
Okay, also 2026 möglicherweise ein Schlüsseljahr für euch.
Definitiv ein Schlüsseljahr für uns, ja.
Alles klar, okay, na, dann wird es auf jeden Fall spannend in den nächsten Jahren, wie es mit Blockbit und vor allem mit der Blockbit AG, der Aktiengesellschaft, weitergeht. Aus unserer Sicht würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da einen österreichischen IPO unter anderem an der Wiener Börse sehen könnten. Spannende Geschichte. Florian und dir vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke dir.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.